dass eben ein einzelnes Medienkunstwerk teilweise so viel Arbeit, Energie und Mühe bedarf für den Erhalt wie vielleicht 10 Gemälde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-O-Tons, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich in Berlin gewesen, wo ich mit zwei jungen und engagierten Museumsfrauen über das spannende Thema der Medienkunstkonservierung gesprochen habe. Heute treffe ich zwei Wissenschaftlerinnen, die von etwas unterschiedlichen Richtungen auf dasselbe Thema treffen. Und um das vorwegzunehmen, die vielgepriesene Interdisziplinarität in der Konservierung und Restaurierung leben. Wir befinden uns in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart in Berlin. Und meine Gesprächspartnerin ist zum einen Ji-hae Kim. Sie hat in Seoul, Südkorea und Köln Kunstgeschichte, Philosophie und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert, seit 2019. Betreut sie hier am Hamburger Bahnhof die Medienkunstwerke der Sammlung. Mein zweiter Gast ist heute Elisa Karl. Sie hat in Berlin und Bern Konservierung, Restaurierung studiert mit dem Schwerpunkt auf moderne Materialien und Medien. Seit Mai letzten Jahres arbeitet sie als Volontärin in der Restaurierung am Hamburger Bahnhof. Liebe Frau Kim, liebe Frau Karl, vielen Dank, dass wir heute zu Gast im Hamburger Bahnhof bei Ihnen sein dürfen und gerade im Media Lab sitzen. Da kommen wir später noch drauf, was das alles ist. Und also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen und wirklich schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und uns hier besuchen, wo noch alles so im Aufbau ist.
Ja, und danke für die Einladung.
Wir hatten ein Vorgespräch und dann haben wir uns auch so ein paar Fragen überlegt, was wir wichtig finden. Und dann ist mir nochmal so eingefallen, Sie zu fragen, wie man denn eigentlich seine Leidenschaft für die Medienkunst entdeckt. Es ist ja schon ein sehr modernes und sehr spezielles Gebiet.
Ja, vielleicht fange ich an. Bei mir war das eigentlich keine bewusste Entscheidung, könnte man sagen, sondern ich hatte schon sehr früh während meines Studiums, als ich den Bachelor gemacht habe in Seoul, einen Forschungsschwerpunkt in moderner und zeitgenössischer Kunst und an bestimmten Themen. Es war dann so, dass die Kunstwerke, die aber dann gerade interessant waren, um eben bestimmte Themen oder Fragestellungen zu bearbeiten oder die sich eben stellten, das waren dann ganz oft Kunstwerke, die eben diese variable Komponente hatten, mediale Komponenten hatten, zeitbasiert waren. Und so bin ich halt erstmal über die Performance-Kunst, das war so mein Steckenpferd während des Bachelorstudiums, dann über die Fragestellung, wie ist eigentlich das Verhältnis von Alltags- und Hochkulturen der Kunst, Konventionen, auch kunsthistorische Konventionen in der Kunst. Die habe ich dann anhand von Found-Footage-Filmen bearbeitet. Das war dann zur Zeit des Magisters. Und jetzt ist die Frage, wie kann überhaupt Zusammenarbeit gelingen? Und das fand ich dann ganz spannend zu sehen an den sogenannten Telekommunikationsprojekten. Ich habe mir nicht extra Kunstwerke ausgesucht, die man dann sozusagen dem Bereich der Medienkunst zuordnen konnte, sondern es ist einfach ganz oft so, glaube ich, dass viele spannende Arbeiten in der modernen und zeitgenössischen Kunst in diese Sparte einfach gefallen sind. Genau. Hier am Hamburger Bahnhof ist dann noch so, dass ich mich ja nicht nur rein inhaltlich mit der Medienkunst beschäftige, sondern auch vor allem um die Frage des Erhalts. Und da kommt einfach noch ein anderer Aspekt hinzu, der mich einfach umtreibt, der vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist, aber ich finde, da geht es auch ganz viel um das Organisieren von Wissen bei der Medienkunst und dem Erhalt der Medienkunst. Und da kam dann auch noch ein weiteres Interessenfeld dann dazu und zusammen in dieser Arbeit und ja, für die Leidenschaft der Medienkunst, wie Sie es formuliert haben.
Ja, ja. Und bei Ihnen?
Ja, bei mir ist es auch, würde ich sagen, keine bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe erst so im späteren Verlauf meines Studiums dann im Master gemerkt, so ach, eigentlich braucht man da keine Berührungsängste haben, was, glaube ich, viele erstmal haben und gemerkt so, ach, das sind eigentlich sehr spannende Fragestellungen, die da auftauchen und auch sehr spannende Werke, mit denen man es zu tun hat. Und ich fand eben auch sehr spannend, dass da so diese verschiedenen Ebenen mit einfließen. So, man hat zu tun mit dem Speichermedium, also ob analog oder digital, aber auch mit Geräten und der Technik. Und dann spielt da der Präsentation von Medienkunst natürlich auch immer der Raum eine wichtige Rolle. Und ja, da fließt so vieles zusammen, was ich dann irgendwann sehr spannend fand.
Mhm. Aber es war schon auch etwas bei Ihnen beiden ja, was im Studium schon auftauchte und was dann, wo der Grundstein gelegt wurde praktisch.
Genau, bei mir war das im Studium so, dass es ein Teil des Studiums war, die Medienkonservierung. Und man hat aber auch die Wahl und zu sagen, mich interessiert mehr das Materielle und ich möchte mehr in die Richtung gehen. Das ist bei uns eine freie Entscheidung gewesen. Mich hat es dann zum Ende auch immer mehr interessiert, dass ich dann auch nach dem Studium gesagt habe, eigentlich hätte ich Lust, da auch weiterzumachen.
Weiter dran und zu bleiben.
Genau.
Ja, und parallel war es bei mir halt auch der Fall im Studium. Man probiert sich ja aus und gerade das Seminar, wo vielleicht die Professorin gerade engagiert ist, das finde ich mal ganz toll. Ich kann mich erinnern am Anfang, ja natürlich, ich mache Antike, dann war es Mittelalter und dann am Schluss ist man, also es ist vielleicht ein bisschen Klischee in der Chronologie, dann in der Moderne und Zeitgenössischen gelandet. Und es ist ja ganz oft so, umso mehr man sich dann beschäftigt mit einem Thema oder vielleicht einer Form von Kunst oder ja bestimmten Medien vielleicht auch in dem Falle, umso mehr spannende Fragen stellen sich, umso mehr Aspekte machen sich auf und umso interessanter wird es.
Jetzt hatte ich Ihnen ja schon erzählt, das war gerade, als wir das Vorgespräch hatten, da hatte ich gerade am Tag vorher oder so ein altes Kassettendeck im Keller gefunden beim Aufräumen und habe das dann auf den Wertstoffhof gebracht. Und man muss das ja dann auch immer selber wegwerfen. Also, ne, man fährt mit dem Auto und dann muss man das selber in den Container werfen. Und dann habe ich das so weggeworfen und habe irgendwie gedacht, Mensch, das ist ja schon ganz schön schade. Und es hat mir leid getan, weil da die vielen Kinderkassetten und was alles Mögliche drauf gespielt wurde. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch genau, dass wir gerade auch was Musik betrifft zum Beispiel in einer digitalisierten Welt leben und dass ich dieses Kassettendeck nie mehr anmachen werde und dass die Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren ganz, ganz schnell vorangeschritten ist. Und da habe ich gedacht, dass ich Sie gerne fragen wollte, ob Sie auch so ähnliche Erlebnisse haben, was die Technik angeht oder ob man das eben doch dann als Profi auf eine andere Art und Weise wahrnimmt.
Ja, also ich würde mich gar nicht als Profi bezeichnen, aber genau das, was Sie beschreiben, habe ich mit Fotografien vielleicht ganz oft. Früher hatte man seine Fotoalben, das konnte man alles anfassen und jetzt sind es die Festplatten, man weiß nicht mehr genau, habe ich jetzt geschafft, alle zu übertragen und dergleichen. Also so eine ähnliche Erfahrung haben viele Leute Anschluss zu, kennen das aus dem Alltag, aber ich glaube, Profi ist da eher Elisa, wenn es darum geht, über das Equipment auch zu sprechen.
Ja, also was die Technologie betrifft, ist natürlich Digitalisierung bei uns ein großes Thema. Wir haben es mit vielen verschiedenen Formaten zu tun, die teilweise eben mittlerweile schwer abzuspielen sind. Sei es, weil das Gerät obsolet geworden ist oder weil aber auch zum Beispiel die Materialien altern, wie bei Videokassetten. Da sind wir bei manchen Formaten halt jetzt noch in einem Zeitraum, wo wir sagen können, okay, wir können sie noch abspielen, wir können sie digitalisieren und dem und somit sichern. Aber schon auch sagen, man hat so das Gefühl, die Zeit drängt. Es ist schon noch viel Masse, die wir bei uns digitalisieren müssten. Und man sieht so ein bisschen, ja, da steckt sehr viel Zeit dahinter und es sind viel Kosten damit verbunden und so. Und das ist, hinterlässt vielleicht manchmal so ein Gefühl der, ja, okay, Zeitdruck.
Zeitbasiert hat dann auf einmal mehrere Bedeutungen, ja. Ne? Wenn man das so sagt.
Was ich auch spannend finde an Ihrer Anekdote ist ja eigentlich, dass der Inhalt, sage ich mal, also die Daten, die Information ist ja durch diesen Gang zum Wertstoffhof nicht verloren gegangen. Die Musik oder was man immer auf den Kassetten hatte, das kann man ja problemlos hinüberretten in die digitale Zeit, problemlos in Anführungsstrichen vielleicht. Aber was sich daran ja auch zeigt, dieses Wehmütige hängt doch auch damit zusammen, weil man mit diesem Kassettendeck und das Abspielen dieser Musik auch eine gewisse Haptik oder auch diese Geräte miteinander verbindet. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, also diese Frage der ästhetischen Erfahrung von solchen Medienkunstwerken ist etwas, was uns natürlich als Museum ganz stark umtreibt. Mhm. Also ob man, wenn man digitalisiert, wie zeigt man das jetzt? Ist es das Gleiche, wenn man jetzt einfach projiziert auf die Wand oder muss man dann doch vielleicht einen alten Fernseher heranschaffen, ein Gerät, einen Röhrenmonitor, damit dann doch wirklich die Künstlerintention, die vielleicht auch dahinter steckt und die ästhetische Erfahrung, die damit verbunden ist, dann auch wirklich von dem Publikum, von den Museumsbesucherinnen und Besuchern dann auch wirklich so mitgenommen werden kann. Also deswegen, ich finde das eine wunderbare Anekdote, woran man wirklich bis ins kleinste Detail eben zu diesen sogenannten Profi-Fragen dann auch hindurchdringen kann.
Jetzt ist der Hamburger Bahnhof ist ja Teil der Berliner Nationalgalerie und hier wird Kunst seit den 1960er Jahren gesammelt. Da würde mich interessieren, wie viel denn innerhalb dieser Sammlung in den Bereich Medienkunst fällt, beziehungsweise wie man das eigentlich definiert? Oder ist das so ganz intuitiv, alles, was mit Medien zu tun hat?
Ja, wenn wir von Medienkunst sprechen, dann ist das tatsächlich eine Entscheidung des Hauses gewesen, weil wenn man diese Arbeiten beschreiben möchte, zirkulieren tatsächlich diverse Begriffe, angefangen von Medienkunst, elektronische Kunst, zeitbasierte Medienkunst, zeitbasierte Kunst etc. Und es gibt verschiedene Gründe, wieso bestimmte Häuser bestimmte Begriffe verwenden. Das hat auch was mit einer Tradition zu tun am Haus. Und bei uns hat man sich entschieden, wir wollen von der Medienkunst sprechen, gar nicht, weil wir den Fokus auf Medien oder dergleichen setzen wollen, sondern weil man einen Begriff brauchte für eben die Film- und Videokunstwerke, die wir am Haus haben, aber auch die Dia-Arbeiten. Wir zählen zu den Medienkunstwerken auch Soundarbeiten, also zum Beispiel Klanginstallationen oder auch Schallplattensammlungen. Da ist auch gerade ein ganz großes Konvolut, das in Bearbeitung ist und demnächst ausgestellt werden wird. Hologramme, Software- und Computerkunst könnte man auch dazu zählen, wobei letztere derzeit nicht in unserer Sammlung vorhanden sind. Naja, was den Prozentsatz anbelangt, da haben Sie mich erwischt, Frau Schönebeck, da kann ich Ihnen gar nicht so konkrete Zahlen gerade nennen, aber vielleicht, um das einzuschätzen.
Ungefähr, also ist es ein kleiner Teil oder?
Vielleicht im Vergleich zu den traditionelleren Kunstformen wie Gemälde oder Skulptur ist das vielleicht eine kleinere Anzahl. Aber worüber wir mit den Kolleginnen auch ganz oft sprechen, ist, dass eben ein einzelnes Medienkunstwerk teilweise so viel Arbeit, Energie und Mühe bedarf für den Erhalt, wie vielleicht, und hier kann ich nur pauschalisieren, vielleicht 10 Gemälde oder was weiß ich. Also das ist ganz schwer zu sagen, weil jedes Medienkunstwerk teilweise sehr speziell sein kann, auch in der Haltungsstrategie, deswegen es immer wieder anpassen muss und man vielleicht auch gar nicht so pauschal sagen kann, nur weil man nur 100, 150, 500 hat. Und das ist im Vergleich zu anderen Konvoluten gering, dass es weniger Arbeit machen würde. Es ist tatsächlich eher der Gegenteil der Fall.
Damit wären wir eigentlich auch schon bei der Frage, was denn das Besondere ist, beziehungsweise die Herausforderungen in der Konservierung, Restaurierung von Medienkunst.
Ich finde, bei Medienkunst ist das Besondere jetzt im Vergleich zu anderen Bereichen in der Konservierung zum einen, dass die Werke müssen installiert werden und abgespielt werden, damit wir sie überhaupt verstehen können, erfassen können, dokumentieren können. Weil jetzt zum Beispiel das physische Material, das wir im Archiv haben, also das, zum Beispiel eine Filmrolle oder ein Videotape oder der USB-Stick, das ist nur das Speichermedium und kann aber nicht das Werk an sich. Es kann zwar auch uns etwas über das Werk erzählen, aber es muss abgespielt werden, installiert werden. Erst dann lebt das Werk. Und das andere ist bei Medienkunstwerken, finde ich, was es vielleicht unterscheidet zu anderen Bereichen, ist, dass sie variabel sein können. Das bedeutet, dass es für uns die Dokumentation auch sehr besonders macht, weil die Präsentation kann zum Beispiel variieren. Also das Abspielgerät wird vielleicht obsolet und es wird sich entschieden, dass man für die Ausstellung eine modernere Technik einsetzt. Das muss nicht unbedingt etwas Negatives sein, weil es gibt auch Werke, die sind von Natur aus variabel, vielleicht bewusst oder unbewusst.
Und was würde das für die Dokumentation genau bedeuten, dass sie, also das geht ja dann um Erfassung dessen, was vorhanden ist.
Es gibt zum Beispiel die Methode, dass man die Ausstellungen, also jede Installation dokumentiert. Wir nennen das immer Iterationsbericht. Und so kann man über die Zeit eben auch mehr über das Kunstwerk erfahren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit Künstlern immer in Kontakt tritt, wenn man zum Beispiel eine Ausstellung plant und da auch nochmal Rückfragen stellt, um rauszufinden, welche Aspekte oder Parameter sind denn jetzt überhaupt genau wichtig bei der Präsentation oder vielleicht auch welche, wenn man es nicht genau definieren kann, welche Erfahrung soll der Besucher mitnehmen. So.
Ist das denn Ihrer Erfahrung nach häufig der Fall, dass solche Dinge direkt mitgedacht werden von Künstlern? Oder ist es halt oft so, dass die machen, was sie eben tun und diese ganzen Fragen, auch der Dokumentation oder wie etwas abgespielt wird, dass das eher wenig von Interesse ist für die und dann eben hauptsächlich die Kuratorinnen und Restauratorinnen interessiert?
Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Jeder Künstler, Künstlerin handhabt das anders und es ist mittlerweile sehr etabliert, dass man Installation Manuals erstellt. Das wird meistens auch von den Künstlern auch schon so gehandhabt. Aber da sieht man auch so, der eine ist da sehr detailliert und der andere sehr, sehr sporadisch. Und da gibt es für uns aber auch immer die Möglichkeit, eben dann nochmal nachzufragen und für uns auch intern nochmal unsere Erfahrungen berichten, zu dokumentieren. Und
Das kommt häufiger vor, dass Sie nachfragen, sowohl von der Restaurierungsabteilung als auch vielleicht von der kuratorischen Abteilung.
Auf jeden Fall, das ist wichtig, weil wir auch, also die Kuratoren und die Restaurierung natürlich auch eine unterschiedliche Sichtweise auf das Werk dann auch haben und dann unterschiedliche Fragestellungen haben. Und so kommt das dann alles zusammen und ergibt dann eine Dokumentation.
Ja, und die Methode des Künstlerinterviews oder Künstlerinneninterviews hat sich ja auch sehr etabliert. Und wir haben tatsächlich am Haus eine Kollegin, Andrea Sartorius, die ebenfalls Restauratorin hier am Hause ist, die sich derzeit sehr intensiv eben mit der Methode des Künstlerinneninterviews beschäftigt, um eben auch diese Methode fruchtbar zu machen für unser Haus.
Wir hatten kürzlich erst, also das haben wir im Blog veröffentlicht, dass es eine Handreichung gibt über KünstlerInnen-Interviews in der Restaurierung speziell. Und ich habe das gelesen und war sehr, was heißt erstaunt, aber beeindruckt, wie viel Gedanken man sich auch theoretisch um diese Fragen machen sollte.
Ja, also für mich als Außenstehende, ich selber bin ja nicht restauratorisch, konservatorisch ausgebildet, war das schon eine sehr augenöffnende Erfahrung, einfach zu sehen, wie viel aktive und interessante Forschung auch in dieser Hinsicht dort passiert und was da wirklich für neue Fragestellungen auch auftauchen, an die man vielleicht, wenn man eher klassisch kunsthistorisch ausgebildet ist, wie ich, auf dem ersten Blick gar nicht gekommen wäre, aber die für das Werkverständnis unglaublich wichtig sind.
Ja, wir hatten eben, ich glaube, ich hatte Sie da ein bisschen abseits geführt von der Frage, was das Besondere oder die besonderen Herausforderungen sind in der Medienkunst, Konservierung.
Ja, wir haben ja das Variable angesprochen, die Dokumentation. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist ich finde, es unterscheidet sich grundsätzlich gar nicht so von anderen Bereichen, weil am Ende geht es auch darum, dass man sich ein gewisses Werkverständnis aneignet, um das Werk adäquat zu präsentieren und zu erhalten. Und das ist, denke ich, in anderen Bereichen der Konservierung gar nicht unbedingt anders.
Ja,
Nur, dass vielleicht bei Medienkunst man andere Voraussetzungen braucht oder vielleicht ein bisschen einen anderen Weg geht, wenn es um die Dokumentation geht.
Wie ist das mit den Themen Reversibilität, was ja in der Konservierung oder Restaurierung wichtig ist, dass man im Grunde alles wieder rückgängig machen können muss? Oder ist das, findet das im Grunde keine Anwendung? Es kommt ja immer auf die Frage an, wie stark man eingreifen will oder muss in ein Objekt, was man vor sich hat. Und da würde sich bei mir die Frage anschließen, ist das Thema Spielbarkeit oder Abspielbarkeit eben auch ein Thema? Oder können Sie sich immer damit helfen, dass Sie das digitalisieren und dann haben Sie das digitale Format, um in Ausstellungen und so weiter das zu zeigen. Und Sie haben dann das Originalobjekt, was dann auch natürlich ver- und bewahrt wird.
Ja, der Begriff der Reversibilität taucht so jetzt in der Medienkunstkonservierung weniger auf. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel das Beispiel mit der Digitalisierung des Tapes nennen, kann es sein, dass das Tape nur noch ein einziges Mal abspielbar ist, weil es einfach schon so in so einem schlechten Zustand ist.
Ich habe ein Tape und das ist so porös meinetwegen oder klebrig oder wie sie, ne? Ja. Man kann es nur noch einmal abspielen.
Ja, den Fall gibt es teilweise leider und dann hat man eben nur einmal die Möglichkeit und dann hat man am Ende nur noch das Digitalisat. In anderen Fällen hat man vielleicht noch Glück und kann vielleicht in ein paar Jahren dann nochmal eine Digitalisierung durchführen und dann vielleicht hier reversibel sagen, okay, wir gehen das jetzt nochmal anders an bei der, einfach an.
Dann geht es ja auch viel um, also zum Beispiel um die Kunststoffe. Inwieweit ist das ein Thema, was die Haltbarkeit oder Erhaltungszustand angeht?
Ja, sicherlich. Also sowohl bei Videotapes und aber auch bei Filmen kann das der Fall sein, dass das Trägermaterial eben altert und so altert, dass man sagt, okay, jetzt können wir es nicht mehr abspielen, weil es klebrig geworden ist oder porös geworden ist.
Aber bei den Medienkunstwerken ist es ja tatsächlich auch so, ja, manchmal ist sogar das Trägermedium Teil des Kunstwerks. Und vor allem, wenn es direkt von der Künstlerin, den Künstler kommt, bewahren wir das natürlich auch auf. Mhm. Aber es ist ja nicht nur der audiovisuelle Inhalt, der auf diesem Trägermedium gespeichert ist, der das Kunstwerk ausmacht, sondern es ist ja dieser Gesamtkontext ganz oft. Natürlich haben wir den Fall, wo eine Einkanal-Videoarbeit, da kommt es vor allem darauf an, wie können wir sozusagen dieses audiovisuelle Material erhalten und weiter zeigen. Aber wir sprachen auch gerade von der Dokumentation, der Grund, wieso das so wichtig ist und wieso wir die verschiedenen Versionen oder Varianten oder Ausstellungssituationen so gut festhalten müssen, ist, weil es nicht damit getan ist, dass wir einfach die Bilder zum Laufen bringen oder den Sound zu hören bekommen. Weil Elisa wies auch nochmal darauf hin, dass die Arbeiten davon leben, dass sie ausgestellt, ausgepackt und installiert werden. Mhm. Weil sie natürlich auch in dem Moment in dem Raum vielleicht auch mit bestimmten skulpturalen Elementen kombiniert werden oder auch auf eine bestimmte Art und Weise projiziert werden müssten und oder das Zusammenspiel vielleicht innerhalb eines Raumes von Bild und Ton etc. Und vielleicht ist dann auch mitbedacht, dass der Museumsbesucher, die Museumsbesucherin auf eine bestimmte Art und Weise durch diesen Raum geht und diese Medienkunst erfährt. Und deswegen ist natürlich eine große Frage, wie können wir dieses Material erhalten und auch vielleicht das audiovisuelle Material retten auf eine Art und Weise. Aber das macht eben auch Medienkunst so spannend. Damit ist es nicht getan. Also es ist mehr als diese vielleicht oft fälschlicherweise meiner Meinung nach rein technisch verstandene Frage, sondern das ist eine Art von Kunst, wo es wirklich darauf ankommt, dass die verschiedenen Personen am Haus zusammenarbeiten mit ihren Erfahrungen und Expertise. Da ist der Techniker, der vielleicht ganz oft miterlebt hat, wie eine bestimmte Arbeit gesteckt wurde, damit es irgendwie keinen Kurzschluss gibt oder dass es funktioniert, genauso wichtig mit den Erfahrungen wie die Kuratorin, die dann weiß, das ist die ästhetische Erfahrung, die intendiert ist. Mhm. Aber natürlich auch die Medienkunstkonservatorin, der Medienkunstkonservator, die dann auch genau sagen kann, wenn wir diesen Film zeigen möchten, dann müssen wir auf diese Art und Weise damit umgehen. Und das ist vielleicht, wieso ich Medienkunst so spannend finde.
Muss man sich vielleicht als Konservatorin, Restauratorin oder auch als Kuratorin ganz oft auf neue Dinge einstellen, weil man denkt, ach, das haben wir jetzt noch nicht gehabt oder das ist was ganz, ganz Neues, was ich noch nicht so kenne. Muss ich mich einarbeiten? Kommt das häufig vor?
Also ja, bei Medienkunst ist immer der Fall, dass jedes Werk sehr individuell zu betrachten ist. Mhm. Das macht es aber dem eben auch so deswegen so spannend. Man muss sich eigentlich auch bei jeder Erwerbung vorab schon überlegen, was ist das Werk überhaupt? Also was gehört dazu? Welche Komponenten brauchen wir vielleicht auch in der Sammlung, damit wir es für die Zukunft auch eben adäquat präsentieren können und auch erhalten können? Und da ist es wiederum immer hilfreich, wenn verschiedene Bereiche einen Blick auf das Werk werfen, sowohl die Kuratoren, aber auch als auch die Restauratoren, die dann eben nochmal eine andere Sicht auf das Werk haben und andere Fragestellungen und auch vielleicht den Aspekt der Langzeiterhaltung nochmal mehr präsent haben und sich überlegen, okay, vielleicht in 10 Jahren werden wir vielleicht Probleme haben, genau so ein Equipment vielleicht noch zu bekommen. Und vielleicht ist das aber auch genau dieses Werk eben sehr besonders und sehr wichtig, dass es genau dieses Gerät sein sollte oder diese Technik. Da ist es auch schon zum Zeitpunkt der Erwerbung eigentlich auch relevant, über solche Punkte nachzudenken.
Genau, da hätte ich nämlich auch noch gefragt, inwieweit man eben auch Equipment und Technik sammelt oder anschafft, eben unabhängig von einem Werk, was jetzt, wo man genau weiß, davon und dafür wird es jetzt benötigt direkt, sondern dass man denkt, wir brauchen das vielleicht in den nächsten Jahren. Das kommt vor, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Und man kann zum Beispiel ein Projektor für Film oder für ein Dia-Projektor, wo man davon ausgehen muss, dass die in Zukunft nicht mehr so leicht erhältlich sind oder Ersatzteile nicht mehr gut erhältlich sind oder die Wartung nicht mehr möglich ist, weil die Techniker, die dafür speziell ausgebildet sind, nicht mehr da sind. Und das ist natürlich auch für uns in der Sammlung eine Möglichkeit, schon präventiv darüber nachzudenken, solche Geräte auch mitzuerhalten, auch wenn es vielleicht auch nicht augenscheinlich jetzt direkt zum Werk gehört, aber man sagt, dieses Werk soll analog gezeigt werden, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir direkt das in der Sammlung haben und Zugang haben.
Und eventuell muss man doch auch recherchieren, zum Beispiel bei dem Unternehmen, wo diese Technik hergestellt wird.
Ja, es ist, man sucht sich dann die Kontakte zusammen und schaut, wo könnte man das noch herbekommen oder wo gibt es vielleicht noch eben Spezialisten, der sich damit auskennt.
Jetzt sitzen wir hier im Media Lab. Das ist ein großer Raum und wir sitzen in der Mitte. Deshalb halt es vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das nachher hören wird. Angrenzend ist ein weiterer Raum und da stehen viele Regale, die man für Bücher oder auch für Medienkunst nutzen kann. Und wenn ich das richtig aus dem Vorgespräch mitgenommen habe, ist es im April 2020 endgültig gestartet, allerdings nach längerer Vorarbeit. Was ist das Media Lab?
Das Media Lab ist natürlich erstmal ein Ort, also ein Raum innerhalb des Museums, wo wir uns um die Medienkunstwerke und deren speziellen Belange kümmern können. Als Projekt ist es tatsächlich gestartet im April 2020, aber es hatte einen sehr, sehr langen Vorlauf, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass es als ein Projekt überhaupt gesehen werden konnte und konkret angegangen werden konnte. Die Kolleginnen am Haus haben sich jahrelang sehr darum bemüht, um eben sich zu professionalisieren zu dem Thema Erhalt von Medienkunst und sammlungsfähige Medienkunst, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Notwendigkeit einfach gesehen wurde, wir müssen jetzt wirklich mal einen Ort schaffen, wo man sich dieser Fragestellung einfach widmet. Wir hatten Glück, dass wir dann jetzt innerhalb dieser knapp anderthalb Jahre zumindest erstmal diesen Raum ausstatten konnten, Geräte anschaffen konnten. Das ist sozusagen der Status quo. Wir sagen so, jetzt ist die Phase 1 schon mal geschafft. Mhm. Und spannender wird es jetzt wirklich, ab jetzt, ab Phase 2 vielleicht losgeht. Also vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, Elisa. Ja.
Genau, also die Einrichtung ist insofern noch nicht ganz abgeschlossen.
Aber sagen Sie doch mal gerade, was für Geräte zum Beispiel?
Wir haben noch alte Abspielgeräte, auch die wir bei uns im Haus eben, das sind einfach so, würde ich mal sagen, die eingestaubte.
Die haben sie zusammengesucht
aus dem Haus. Und da geht es jetzt aber zum Beispiel doch darum, dass die überhaupt in Betrieb genommen werden können. Also die sind bestimmt seit 5 Jahren nicht mehr gelaufen. Und da möchte man jetzt nicht sofort ein Kunstwerk abspielen. Die müssen eigentlich erstmal gewartet werden und auch wirklich von einem Spezialisten.
Ach so, ja, klar.
Genau. Und das andere sind ganz banale, einfach leistungsstarke Computer, die wir brauchen, weil wir haben mit wirklich großen Datenmengen zu tun. Mhm. Und da kommt man mit einem normalen Office-Rechner schnell an seine Grenzen. Mhm. Und wir arbeiten auch mit spezieller Software, die muss auch eingerichtet werden, die wir eben auch brauchen, um wirklich gut sichten zu können, um die Daten zu analysieren und zu dokumentieren und auch wirklich zu sichern dann am Ende.
Und die Digitalisierung gehört auch dazu?
Genau, die Digitalisierung, darauf haben wir uns bis jetzt noch nicht darauf eingestellt. Wir priorisieren gerade einfach, dass wir so eine digitale Arbeitsstation haben, wo wir mit den Daten umgehen können. Mhm. Und die Geräte, die Abspielgeräte haben wir jetzt zwar auch. Das heißt, in Zukunft könnte man gucken, ob man das auch noch hinzunimmt und realisiert. Aber wir mussten uns jetzt erstmal priorisieren und haben uns dafür entschieden. Was es natürlich gibt, ist immer die Möglichkeit, externe Dienstleister heranzuziehen, um zu digitalisieren.
Mhm. Ja. Das kommt auch häufiger vor.
Ja. Genau, wir haben geschaut, was können wir stemmen als Haus. Aber wenn wir sagen, wir nehmen die Dienstleistung von externen in Anspruch, dann bedeutet das auch immer im Zusammenspiel eben mit Expertise, die ans Haus gebunden ist. Also, dass wir schon die Vorgaben machen, was wir uns darunter vorstellen. Da ist die Kollaboration auch sehr eng. Das würde ich einfach ein schwarzes Paket irgendwo hinschicken und dann kommt es irgendwie wieder zurück und dann weiß man gar nicht, was passiert ist. Und das war uns sehr wichtig.
Und was wäre dann jetzt die nächste Etappe, die nächste Phase im Media Lab?
Ja, genau, wie beschrieben, es ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Ja. Also die Geräte müssen wirklich noch in Betrieb genommen werden. Mhm. Das heißt zum Beispiel, die Software muss installiert werden. Aber was uns auch noch bevorsteht, ist wirklich Workflows zu entwickeln. Also wie gehen wir tatsächlich dann um, wenn Daten bei uns eintreffen? Wie werden die bearbeitet? Wie wird eine Qualitätskontrolle gemacht, zum Beispiel die Funktionen überprüft? Und wie möchten wir sie dann auch am Ende abspeichern und wo möchten wir sie abspeichern und wie können wir auch wirklich digital eine Langzeiterhaltung sicherstellen.
Und ja. Sie hatten mir doch auch erzählt, dass längerfristig gesehene Ziel des Media Lab es ist, das ist für das ganze Haus und aber auch für Forscher und Forscherinnen, die von außen kommen und die sich eben mit bestimmten Dingen hier in der Sammlung beschäftigen wollen, dass es dann zur Verfügung steht.
Genau, also das ist eigentlich wirklich unsere Hauptmotivation gewesen, wieso wir das Media Lab eingerichtet haben. Wir haben uns jetzt sehr stark in dem Gespräch zunächst konzentriert auf, was kann man wirklich machen. Das ging dann natürlich sehr ins Technische, aber der Grund, wieso wir eben diese ganzen Schritte hier verankern wollen, ist natürlich, damit wir im Haus die Möglichkeit haben, Medienkunstwerke, die ja Teil der Sammlung ist, für die wir die Verantwortung haben, gemeinsam Sorge zu tragen. Das hört sich so ein bisschen abstrakt und seltsam an, aber ganz banal. Also hier hat man wirklich mal einen Ort, wo man zusammenkommen kann, um sich eine Arbeit anzuschauen gemeinsam. Mhm. Das heißt wirklich, man kann darüber diskutieren, wie sieht diese Arbeit aus? Das war bisher auch nicht so einfach. Und was macht dieses Werk aus? Was brauchen wir vielleicht, um eben diese Arbeit auch auszustellen? Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, man muss schauen, vielleicht brauchen wir bestimmtes Equipment dafür und vielleicht müssen wir uns auch neue Fragen stellen, weil Uns war nicht klar, was das für ein Werk ist. Das wird erst klar, wenn es hier zumindest probeweise aufgebaut, installiert oder projiziert wird. Also ganz von vornherein war daran gedacht, es ist ein offener Raum, wo nicht nur Restauratorinnen sondern auch Kuratorinnen, aber auch die Vermittlung oder auch, ich denke, auch im Ausstellungskontext wird es wichtig sein, dass zum Beispiel auch die Techniker und auch die Depotverwalter, die Registrar hier ein- und ausgehen kann, um einfach gemeinsam für die Medienkunstwerke zu sorgen. Mhm. Also von vornherein, wir hoffen, dass wir, wenn wir zumindest erstmal alles aufgebaut haben, dass das Haus sehr viel leichter auch mit den Medienkunstwerken dann handhaben kann. Aber letztendlich ist es auch dazu gedacht, dass wir natürlich dadurch Möglichkeiten geben können, Anfragen von außerhalb, sei es Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler oder wer auch immer vielleicht sich für diese Werke interessiert, hierher kommen kann, um eben sich die Sachen anzuschauen, darüber zu schreiben, darüber zu forschen. Wir hatten den glücklichen Fall, letztes Jahr hatten wir, obwohl wir noch nicht bereit standen, dass wir eine Gastwissenschaftlerin im Haus hatten, Lihi Levi von der University of Amsterdam. Sie war für mehrere Monate hier im Haus und hat sich eine Arbeit ausgesucht, mit der sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und das war wirklich so hilfreich und so bereichernd für uns als Haus, weil da natürlich ganz aktuelle Forschung auch ans Haus kommt. Da werden Diskussionen angeregt. Und das hat auch dazu geführt, dass wir ein eigenes Werk aus der Sammlung jetzt erst wirklich richtig verstanden haben. Ach, und auch ja. Wirklich nochmal so aufbereiten und bearbeiten konnten, dass es jetzt bereit ist für den wirklichen Erhalt dieses Werkes. Das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo wir gesagt haben, diese Form von offenen Raum, das wollen wir kultivieren. Das ist eigentlich wirklich das, der Grund, wieso wir eigentlich dieses Media Lab gestartet haben. Mhm. Also es wirklich als Arbeits- und Forschungsumgebung für alle Interessierten aufzubauen.
Können wir an dieser Stelle gleich einschieben, dass es bald einen Online-Vortrag geben wird mit Lihi Levi und mit Elisa Kahl. Und sie beide werden ja Werke vorstellen. Und vielleicht können Sie kurz sagen, worum es geht, weil ich das auch sehr spannend finde.
Genau, wir werden beide jeweils ein Fallbeispiel vorstellen, also ein Werk, an dem wir die letzten Monate gearbeitet haben. Bei mir geht es viel um die Erwerbung des Werkes, einfach weil es vorletztes Jahr angekauft wurde und da spezielle Fragestellungen aufgetaucht sind im Prozess der Erwerbung. Und Lihi Levi stellt ein anderes Werk vor, von Diana Sater, bei der sie auch sehr stark die Ausstellung mit betreut hat.
Das ist auch das Werk, worüber sie geforscht hat während ihrer Zeit hier.
Genau. Mhm. Wir sind einfach in der glücklichen Lage, dass wir im Prinzip mit diesem Vortrag, zu dem ich Sie ebenfalls ganz, ganz herzlich einladen möchte, die Möglichkeit haben, ganz aktuelle Forschung und neue Forschungsergebnisse zu präsentieren.
Über ihre Arbeit am Hamburger Bahnhof habe ich Lihi Levi auch noch einmal gefragt, was denn speziell ihre Aufgabe als Konservatorin dort gewesen ist.
During my time at the Hamburger Bahnhof, I got to research several installations for conservation. One of them is Diana Thater's video installation, The Best Animals Are the Flat Animals, from 1998, which is in the museum collection since then, but hasn't been installed yet until Scratching the Surface exhibition. My job was to find out how to reinstall this work for the first time after 23 years, considering the artist's intentions and technological advances since it was first on display. Together with the artist, it was decided that it was preferable to migrate the video to digital files and to use contemporary projectors. I worked in collaboration with the museum's wonderful team and external technicians to make this installation possible to view an exhibition. And using the installation manual, we had to install the projectors so they fit the specific room at the Rijkhallen and make sure this iteration still keeps the original character of the work.
Lihi Levi erzählt, dass sie sich während ihrer Zeit am Hamburger Bahnhof mit mehreren Installationen hinsichtlich ihrer Konservierung beschäftigt hat. Darunter war auch Diana Thaters Videoinstallation The Best Animals Are the Flat Animals von 1998. Lihi Levis Job als Konservatorin war es nun herauszufinden, wie dieses Werk zum ersten Mal seit 23 Jahren ausgestellt werden sollte. Gemeinsam mit der Künstlerin wurde entschieden, das Video zu digitalisieren und moderne Projektoren zu verwenden. Es gab ein Installationsmanual und Aufgabe der Konservatorin und des Museumsteams war es, sicherzustellen, dass auch bei diesem neuerlichen Aufbau, hier spricht man von Iteration, also im Wortsinne von Wiederholung, der originale Charakter der Arbeit gewährleistet bleibt. Was ich nun noch von meinen Gesprächspartnerinnen Ji-Hae Kim und Elisa Karl wissen wollte, war, ob es in der Medienkunst Konservierung Kontakt und Austausch auch zwischen den Museen und Institutionen gibt.
Ja, es ist, ich denke, das ist tatsächlich so. Also Medienkunst gibt es in vielen anderen Sammlungen auch und am Ende arbeiten alle an den gleichen grundsätzlichen Fragestellungen und Problemen und das ist natürlich immer von Vorteil, wenn man sich austauscht. Und ich finde, besonders jetzt für die Medienkunstkonservierung, glaube ich, dass das wirklich eine sehr offene Gemeinschaft ist und da auch wirklich der Austausch gelebt wird, was ich sehr schön finde. Es ist vielleicht ist es genau deswegen, wegen dem Bereich, weil eben die Fragestellungen teilweise so besonders sind und auch vielleicht der Bereich noch nicht so alt ist wie jetzt in der Gemälderestaurierung zum Beispiel. Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass wir immer mit Technologien auch zu tun haben, die sehr im Wandel sind und immer wieder Neues dazukommt und dadurch halt immer wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen. Und dadurch ist es ist wirklich immer ein sehr reger Austausch.
Und es kommt auch vor, dass Sie KollegInnen anrufen und fragen, wie macht ihr das oder habt ihr das Abspielgerät oder solche Dinge?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist etwas, was in Restaurierung und Konservierung sehr generell.
Ja. Es ist doch letzten Endes gar nicht so eine große Community. Also man kennt doch viele.
Das stimmt, die Community ist nicht groß.
Ja. Also ich habe sehr davon profitiert, dass die Kolleginnen so offen waren, auch für auch dumme Fragen vielleicht, weil wie ich ja auch bereits sagte, ich selber bin nicht vom Fach. Mein Wissen über die Medienkunst war vor 2,5 Jahren vor allem theoretischer Natur und ich bin wirklich den Kollegen sehr, sehr dankbar, die dann in den Anfangsphasen besonders auch ganz offen waren, sich Zeit genommen haben, um auch eben solche Fragen mit mir zu verhandeln, Tipps zu geben und da ganz offen waren und sehr, sehr hilfsbereit. Ich glaube, das wäre sehr schwierig gewesen, wenn man am Anfang da so alleingelassen gewesen wäre. Tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich hier angefangen habe, ist einfach durch die Museen zu fahren und Kolleginnen zu fragen, was macht ihr, wie macht ihr das, habt ihr Tipps für uns?
Das ist ein Thema, was in Museen, die gerade zeitgenössische Kunst sammeln und zeigen, das ist ein Thema, was an diesen Häusern unweigerlich auftreten wird. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei und man muss da auch eine Expertise schaffen. Also es ist schon ein ganz wichtiges Thema, was relativ neuer ist im Vergleich zu anderen Fachgebieten in der Restaurierung. Das könnte ja auch sein, dass Sie bald gefragt werden, also hier am Hamburger Bahnhof, wie es ist. Deshalb wäre so meine Abschlussfrage, wenn Sie so ein bisschen träumen würden und sagen, das Media Lab sieht in 5 Jahren so aus.
In 5 Jahren, wenn ich träumen dürfte, dann müsste das ein Ort sein, der voll ist in jeder Hinsicht. Und damit meine ich nicht, dass sich die Menschen hier stauen, sondern wo einfach was los ist. Voll in dem Sinne, weil viele Leute diesen Ort in Anspruch nehmen und wirklich beleben mit ihren Forschungstätigkeiten, mit den kleinen Handgriffen, die man hier machen kann, sei es, weil man sich nochmal an den Computer setzen möchte, weil man was abspielen möchte, aber auch, weil hier gerade die nächste Doktorandin sitzt, die ein Konvolut der Sammlung jetzt erarbeiten möchte, eine Arbeit dazu schreiben möchte und dass dann die Kuratorinnen und Kuratorinnen hier stehen, Probeaufbauten machen, weil die nächste Ausstellung steht an, wo eben Medienkunstwerke unweigerlich eine große Rolle spielen werden. Mhm. Und man steht hier zusammen, um dann zusammen zu überlegen, was brauchen wir vielleicht für neue Geräte? Wer ist dafür verantwortlich, dass bestimmte Leitungen gelegt werden? Und wir müssen noch mit den Künstlern sprechen. Und was sind die Fragen, die wir uns da nochmal aufschreiben müssen? Also wo einfach ganz viel los ist, das wünschte ich mir. Also das sollte das Media Lab sein. Voller Leben, einfach lebt davon, wird aktiviert durch die Menschen, die hier einfach durchgehen, ein- und ausgehen. Keine Berührungsängste. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Gruppe vielleicht von Schülern, die vorbeikommen, weil sie mal was über Medienkunst erfahren wollen. Mhm. Und dass die Vermittlung dann auch im Media Lab sitzt und dann es bestimmte Formate vielleicht auch für Schulen gibt, um einfach zu erklären, ja, also so wie ihr Gemälde kennt, gibt es auch so etwas wie Medienkunst. Mhm. Und anstatt mal was über Farbe zu hören, hört man vielleicht von Elisa Kahl, wie man mit Dateien umgeht. Ich weiß es nicht. Aha. Also ich könnte mir da viele Formate vorstellen. Hauptsache keine Berührungsängste. Hauptsache jeder kann herkommen. Es ist ein offener Ort für jeden, der interessiert ist.
Ich finde, das ist ganz schön gesagt.
Ja.
Ja, ich würde mich schon sehr freuen, wenn wir in 5 Jahren in der Lage sind, wirklich alles, was wir in einer Sammlung haben, zu sagen, oh, wir können drauf gucken und wir können sichten und wir können, wenn eine Anfrage kommt, können wir sagen, ja klar, hier kannst du gucken. Wir können es abspielen. Das wäre, glaube ich, schon so traumhaft.
Mhm. Absolut.
Aber das hört sich nicht so an, als ob das nicht umzusetzen wäre. Ich glaube, das ist ein Traum, der, kann ich mir jedenfalls vorstellen, der durchaus Wirklichkeit werden kann.
Absolut. Vielleicht nicht alles in 5 Jahren, aber ich finde, wir haben ein sehr gutes und engagiertes Team am Haus. Und wenn wir da dranbleiben, wie gesagt, Frau Schönebeck, versuchen Sie uns in 5 Jahren noch einmal.
Ja, mach ich. Dann gucken wir noch mal rein. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie mich auch so offen empfangen haben. Das war ja schon mal ein guter Anfang diesbezüglich und dass wir reden konnten. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Danke, dass Sie da waren.
Zum Ende meines Besuches im Hamburger Bahnhof bin ich noch einmal durch die große Ausstellungshalle gegangen und habe die spezielle Atmosphäre auf mich wirken lassen. Die Geräusche, die man jetzt im Hintergrund hört, gehören zu den vielen Medienkunstwerken, die so geschickt aufgebaut und installiert sind, dass sie sich nicht gegenseitig stören und dass jedes Werk zu seinem Recht kommt. Der Vortrag mit Lehi Levi und Elisa Kahl findet am 17.03. um 18 Uhr statt. Man kann sich einfach in die Online-Veranstaltung einwählen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.